Ich möchte uns heute etwas lesen aus Hesekiel 40. Und zwar, ich denke, jeder Leser der Heiligen Schrift, der weiß, dass die Bibel die Gemeinde Jesu Christi, dieses geheimnisvolle Gebilde, ist ein unsichtbarer Organismus, der sich ja dann zum Ausdruck bringt, ihre Ortsgemeinde wie hier, dass sie den mit vielen Bildern beschreibt. Sie sagt zum Beispiel der Leib Jesu Christi, sie sagt der Tempel des Heiligen Geistes in 1. Korinther 3,16. Sie sagt auch in Epheser 2,19, und das möchte ich uns lesen. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. In 1. Petrus 2, Vers 4 sagt dann die Bibel, jeder Gläubige ist ein Stein dieses geistlichen Tempels. Und ich denke, dass das ein wichtiger Gedanke ist, dass man hier auch sieht, was die Bibel außer der direkten Lehre, und die direkte Lehre, das ist natürlich, das möchte ich betonen, die steht im Epheserbrief, die steht im Petrusbrief, die steht in vielen direkten Lehrstücken des Neuen Testamentes, und das ist für uns maßgeblich. Aber manchmal gibt auch Gott uns Gläubige einfach, wie soll ich sagen, etwas, an dem wir uns erfreuen können, von der Gemeinde her oder auch von den geistlichen Wahrheiten. Und das steht oft, so wie es in Hebräer 10, Vers 1 steht, als Schattenbild im Alten Testament. Was ist ein Schatten? Ein Schatten ist etwas, wo ein reeller Körper ist, der von der Sonne beschienen wird und dann wirft er den Schatten. So sind auch Scherenschnitte. Ich habe jetzt wieder voll Erstaunen festgestellt, wie man eine Person durch einen Scherenschnitt ganz genau darstellen kann. Du erkennst genau, das ist die Person, aber du siehst keine Augenfarbe, du siehst keine Genauigkeit, du siehst nicht, ob er schwarz oder weiß ist. Aber du kannst es sehr genau erkennen, wenn ein Schatten geworfen wird. Und ich denke, so ist es im Geistlichen auch. Im Alten Testament sind viele solcher Schattenbilder, wo man einfach erkennen kann. Das sind einfach Vereinfachungen, dass man manche Lehre, wo man dann im Neuen Testament vielleicht tiefer studieren kann und tiefer ersehen kann, hier auf den ersten Blick als ganz einfache Darstellung hat. Aber nochmals, ich möchte betonen, immer das Neue Testament, die direkte Lehre ist die Wurzel und der direkte Punkt. Das, was ich jetzt eigentlich heute machen will, im Alten Testament der Gemeinde einmal schattenbildlich nachzugehen, das ist immer nur das Bombo, das ist nur die Freude, die wir erfindet, wenn wir solche Zusammenhänge sehen. Vielleicht zuerst Matthäus 5, Vers 14, wo die Bibel sagt, ihr seid das Licht der Welt, also die Gläubigen als Ganzes. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Diese Stadt auf dem Berge, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Ich habe mal bei Schneller, das war ja der Sohn vom Gründer vom syrischen Waisenhaus in Jerusalem, der mit dem Pferd Israel abgeritten hat zu einer Zeit, wo es noch nicht so technisiert war. Der sagt, wenn du im See Genezareth stehst und du guckst hoch, dann siehst du eine Stadt, die weiß getüncht ist und sagt, das musst du dir vorstellen. So hat der Herr Jesus das gesehen. Also deutlich sichtbar. Und die Bibel sagt, die Gemeinde ist praktisch ein Haus auf dem Berg. Im Vers 14 sagt sie, ihr seid das Licht der Welt. Und in Vers 15 sagt sie dann, das Licht kann nicht verborgen bleiben, sondern es wird auf den Leuchter gestellt oder soll auf dem Leuchter sein. Leuchter ist wieder ein Bild für die Gemeinde, siehe Sacharja 4. Aber ich möchte jetzt im Hesekiel dem nachgehen. Und bevor wir uns Hesekiel 40 etwas näheres ansehen, wo die Gemeinde als Bild dargestellt wird, zuerst Hesekiel 43. Da wird nämlich dieses Gebilde, diese Stadt, die Gemeinde ein bisschen anders beschrieben. Dort heißt es, und er führte mich zu dem Tor, das nach Osten liegt. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her. Und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und dann sagt er etwas in Vers 10. Und das ist erschütternd. Er sagt hier, du aber Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel diesen Tempel. Das heißt, beschreibe ihn, damit sie sich ihrer Missetaten schämen und lass sie den Bau messen. Warum schämt sich Israel, wenn man ihnen den Tempel beschreibt? Das würde ja bedeuten, wenn neutestamentlich übersetzt, wenn man uns die Gemeinde beschreibt, dann würden wir uns schämen. Und da kann man bloß eines sagen, das war zu meiner Jugendzeit, als ich im Glauben neu war und das Reich Gottes erst so langsam kennenlernte, da ist mir etwas aufgefallen, das heute völlig verschwunden ist. Ich habe es, glaube ich, in den letzten 20 Jahren so gut wie nie gehört, immer Gebet. Da haben die Gläubigen oft gebetet, Herr, vergib mir mein zu kurz kommen. Sie hatten den Eindruck, wenn sie Bibel lesen und sähen die Gemeinde und sähen die Nachfolge, dass sie zu kurz kommen. Sie haben einfach empfunden, dass da ein Mangel war. Und dann haben sie um das zu kurz kommen letztendlich sich gedreht, haben sich drüber geschämt und waren traurig. Und hier sieht man etwas, er sagt, zeig ihnen doch diesen Tempel, zeig ihnen doch dieses Haus, zeig ihnen diesen Bau, zeig ihnen die Maße. Und er sagt dann in Vers 11, wenn sie sich dann alle ihre Taten schämen, das heißt, wenn man dann eine Wirkung hat von dem, wenn man wirklich in sich geht und Buße tut, so zeige ihnen die Form dieses Tempels und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle seine Formen und alle seine Satzungen. Ja, verkündige ihnen alle seine Formen und alle seine Gesetze und zeichne es vor ihre Augen hin, dass sie alle seine Formen und Satzungen behalten und es so machen. Das heißt, er sagt hier, wenn dann jemand beginnt, Buße zu tun, wenn jemand sich seinem Zu-Kurz-Kommen bewusst wird, dann kann er tiefer hineingehen. Und das möchten wir heute mal tun, indem wir einfach jetzt in 40 gehen. Und wenn man 40 sich ansieht, da sind dann Dinge, wie soll ich es nennen? Zuerst einmal haben wir eine ganz gewöhnlich geschichtliche Situation. Israel hat Jerusalem verloren, Israel ist in der Gefangenschaft, Israel ist in einem schrecklichen Zustand. Das heißt, die große Stadt des lebendigen Gottes ist irgendwo kaputt, ist irgendwo in Gefangenschaft, ist irgendwo gestürmt worden. Es ist immer wieder in Israel passiert. Und hier richtet Gott dann plötzlich den Blick von Israel, von dem irdischen Jerusalem weg. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Gemeindearbeit treibt, dass man von dem irdischen wegguckt. Und er zeigt ihnen hier dann eine Stadt. Ich lese uns vor 40 einmal die ersten 16 Verse. Im 25. Jahr unserer Wegführung, am Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen worden war, an eben dem Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. In göttlichen Gesichten brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Auf diesem war etwas wie der Bau einer Stadt. Das steht in der Mehrzahl, heißt eigentlich wie Gebäude einer Stadt, nach Süden hin. Und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz. Und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messschnur und er stand im Tor. Und der Mann sprach zu mir, Menschensohn, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und achte aufmerksam auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn du bist hierher gebracht worden, damit dir dies gezeigt werde. Alles, was du sehen wirst, sollst du dem Haus Israel verkündigen. Jetzt haben wir die Parallelstelle praktisch zu Hesekiel 43. Er sagt, du sollst es den Gläubigen zeigen. Jetzt wird das Haus beschrieben. Und siehe, es war eine Mauer außen um das Haus des Tempels herum. Und die Messrute, die der Mann in der Hand hatte, war 6 Ellen lang. Und jede von ihnen maß eine kleine Elle und eine Handbreit. Damit maß er die Breite des Mauerbaus, eine Rute und die Höhe auch eine Rute. Und er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor und stieg dessen Stufen hinauf und er maß die Schwelle des Tores, die eine Rute tief war, und zwar die erste Schwelle, eine Rute tief war sie. Und jede Nische für die Wächter war eine Rute lang und eine Rute breit. Und zwischen den Nischen waren 5 Ellen Abstand und die Schwelle des Tores zur Torhalle auf der Innenseite war eine Rute tief. Er maß auch die Halle des Tores zum Haus hin, eine Rute. Danach maß er die Halle des Tores 8 Ellen tief und ihre Türme 2 Ellen Mauerdicke. Und die Halle des Tores lag nach innen zu. Und bei dem Tor gegen Osten gab es auf beiden Seiten je 3 Nischen für die Wächter. Alle 3 hatten dasselbe Maß und die Türme hatten dasselbe Maß auf dieser und auf jener Seite. Danach maß er die Bretter der Türöffnung. 10 Ellen, die Länge des Tores betrug 13 Ellen. An der Vorderseite der Nischen für die Wächter befand sich eine Schwelle von 1 Elle Tiefe. Und der einen wie auf der anderen Seite maß die Schwelle 1 Elle. Die Nische selbst aber maß 6 Ellen auf der einen und 6 Ellen auf der anderen Seite. Dann maß er das Tor vom Dach einer Nische für die Wächter bis zum Dach der anderen eine Breite von 25 Ellen. Eine Türöffnung der anderen gegenüber. Und er machte für die Türme 60 Ellen Höhe aus und der Vorhof stieß an die Türme rund um das Torgebäude. Und von der Vorderseite des Tores am Eingang bis zur Vorderseite der inneren Torhalle waren es 50 Ellen. Und sich nach außen verengende Fenster waren an den Nischen für die Wächter und an ihren Türmen inwendig am Torgebäude angebracht und ebenso an der Halle. Und ringsum nach innen zu gab es Fenster und an jedem Turm waren Palmverzierungen angebracht. Sind wir ehrlich, das sind die Bibeltexte, wo man in der stillen Zeit sagt, lass mich schnell lesen, dass sie rum sind, oder? Brauchen wir gar nicht heucheln, das ist so. Das sind die Texte, wo man sagt, ja, ja, lass sie vorbeigehen. Aber genau die Texte sind oft die, wo uns hinweisen, wenn man jetzt die Zahlensymbolik der Bibel kennt und die Stoffsymbolik und die ganze bildliche Beschreibung, dann geht plötzlich hier eine Palette von Herrlichkeiten auf, die die Gemeinde betrifft. Und das Erste, was hier auffällt, bevor er diese Stadt beschreibt, ich möchte nochmals betonen, das irdische Jerusalem ist gefallen und er zeigt das Jerusalem im Himmel. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt für uns. Schon allein die Tatsache. Wir dürfen uns nicht aufhalten an der irdischen Versammlung. In der irdischen Versammlung hast du das Menschliche, in der irdischen Versammlung hast du die Fehler, in der irdischen Versammlung hast du eigentlich alles, was auch der Mensch falsch machen kann. Aber im himmlischen Jerusalem, da hast du das, was der Herr getan hat, weil diesen Bau hat er geschaffen und diese Steine hat er eingesetzt und da hast du das Perfekte. Und das fängt schon an im Vers 1, wo es heißt, im 25. Jahre. 25 ist 5 mal 5 und 5 ist die Zahl der Gnade. David hatte 5 Steine in der Schleudertasche, er hat aber bloß einen gebraucht. 5, die Hand, die Rechte des Herrn, die 5 Finger Gottes, der Herr Jesus. Also 5 ist die Zahl der Gnade und da siehst du 5 mal 5. Es ist etwas, das vollkommen von der Gnade Gottes, von dem, was er uns geschenkweise gibt, lebt. Aber er sagt, am 10. Tag des Monats im 14. Jahr passiert es eben, was jetzt passiert. Und 10 ist immer, das sind 2 Hände, die linke und die rechte, das ist die Zahl der Verantwortung. Da habe ich Gnade und die andere Hand ist die Verantwortung. Was mache ich aus der Gnade? Da kommt jetzt die Verantwortung des Menschen ins Spiel. Und 14, 7 plus 7, das ist einfach das, was Gott tut, führt dann zu 2, zu Gemeinschaft. Also man sieht hier schon etwas verdeckt, ich möchte das nicht übertreiben heute Morgen. Sieht man in der Zahlensymbolik, da geht es um tiefere Dinge. Jetzt sagt er was ganz einfach. Auf einem sehr hohen Berg war der Bau einer Stadt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass Gott sich immer auf Bergen offenbart. Er hat sich zuerst einmal ganz gewaltig auf dem Berg Sinai geoffenbart. Und die Bibel sagt, es war gewaltig mit Donner, Schall, mit Blitze, wo das mosaische Gesetz gegeben wurde. Und vielleicht die größte Offenbarung ist auf einem relativ kleinen Berg, auf einem relativ kleinen Hügel geschehen, der heißt Golgatha. Als Gott die Sünde der Menschheit als seinem Sohn gestraft hat, das ist vielleicht die höchste Offenbarung. Und er sagt hier, die Gemeinde ist auf einem hohen Berg. Die Gemeinde versteht man nur, wenn es Gott offenbart. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Wisst ihr, wir behandeln manchmal die Gemeinde, wie wenn wir bei einer Sitzung wären vom Skiverein. Das ist falsch. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Du siehst hier nur das Irdische. Aber dahinter hast du dieses Geheimnis des Leibes Jesu Christi. Und er sagt, da ist eine Stadt. Und diese Stadt, er sagt, da gilt Folgendes, Vers 3. Da ist dann der Stoff Erz. Erz, das ist das, was der Herr Jesus auch in den Sendschreiben hat. Füße, die sind wie glühendes Erz. Das ist ein Bild für das Gerichthändler Gottes. Und er hat eine Messschnur. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Bei Haus Gottes, bei diesem Bau auf dem Berg, das Gott uns offenbart, da gilt sein Maßstab, nicht unsere. Wisst ihr, der menschliche Maßstab, den ich gelernt habe in 41 Jahren Banktätigkeit, heißt ganz einfach, such die praktischste, such die intelligenteste, such die erfolgreicher und die mach stark. Such die und die werden das Ding umdrehen. Im Reich Gottes geht es gerade umdreht. Im Reich Gottes sagt die Bibel, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Das heißt, nimm die Schwache und denen Schwache gibt Gott die ganze Ausrüstung, die sie brauchen, dieses Paket, 1. Petrus 4, Vers 10, wo jeder die Gnadegabe bekommt, die er braucht, um Gott zu dienen. Das heißt, da ist eine völlig andere Maßeinheit. Diese Messschnur Gottes heißt, Gott nimmt die Schwache, er nimmt nicht die Intelligente, er nimmt nicht die Raffinierten, er nimmt nicht die von Gott her hier mit irdischen Gaben reich gesegnet sind. Und er erklärt das auch im 1. Korinther 12. Er sagt, er hat das alles so gesetzt, dass die, die irdisch reich gesegnet sind, dass die eher gedämpft sind und dass die irdisch eher Nachteile haben, die macht er geistlich stark, auf das ein Ausgleich sei. Müsst ihr mal lesen, 1. Korinther 12, wo es um den Leib Christi geht. Das heißt, da gelten andere Maßstäbe. Diese Stadt auf dem Berge, die uns Gott offenbart, dieses neue Jerusalem, das hat andere Regeln, andere Maße. Und jetzt sagt er ja hier, wenn man das bildlich übersetzt, was in 43 und so steht, sagt er, zeig den Gläubigen diese Maße. Zeig ihnen diese Maßstäbe. Zeig ihnen, was da biblisch ist, was richtig ist, was gilt. Und wenn sie das sehen, dann schämen sie sich. Stimmt. Man schämt sich, wenn man das sieht. Wenn man den Idealfall sieht, dann sagt man, oh, wo bin ich? Dann kommt wieder das zu kurz kommen. Dann sagt, und wenn sie das tun, dann sagt er nicht, dann mach sie nieder. Sondern im Gegenteil, dann sagt er, dann führ sie tiefer. Dann zeigen sie, dann sind sie im Zustand, wo sie die Geheimnisse erkennen können. Und das ist das Geheimnis der Buße. Wenn du über dich selber zerknirscht bist und bist erschüttert über dich selber, dann ist dein Herz oft im Zustand, wo Gott dich tiefer führen kann. Und das werden wir nachher sehen in dieser Stadt, wie Gott tief führen will. Und er sagt dann in Vers 4, Menschensohn, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und achte aufmerksam auf das, was ich dir zeigen werde. Also es geht jetzt ganz gezielt darum, was Gott jetzt durch diese Stadt zeigt. Also jetzt sind wir in der bildlichen Sprache, was siehst du? Das ist ja in der Offenbarung. Ich habe mir in der Offenbarung angewöhnt, ganz genau zu kennzeichnen, wo steht, er sah und wo genau steht, er hörte. Das sind nämlich Unterschiede. Und genau in der Offenbarung anzuzeichnen, wo es im Himmel ist und was auf der Erde ist. Allein mit diesen vier kleinen Unterscheidungen kannst du schon vieles an Missverständnis ausschalten. Aber hier sagt er, was sieht er jetzt? Vers 5, und siehe, also nochmals betont, es war eine Mauer außen um das Haus des Tempels. Da steht im Hebräischen immer bloß Haus. Des Tempels ist einfach, weil man sieht ja, dass ein Tempel ist. Da steht dieses Haus Gottes, dieser Bau. Und er sagt, da ist eine Mauer drumherum. Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Und das ist ein Punkt, den die Gemeinde in der Regel oft nicht begreift. Mauer heißt Absonderung. Mauer heißt Trennung. Mauer heißt, es ist nicht so, dass die Gemeinde, und das ist eher das Wesen der Hure Babylon, dass sie den Leuten nachläuft, sondern die Gemeinde gibt zwar ihr Zeugnis nach außen, aber sie hat eine Mauer. Ich sag's mal so, die Gemeinde des Haus Gottes ist mit einer Mauer umgeben und diese Mauer hat auch ein Maß. Diese Messschnur hat auch diese Mauer gemessen. Oder gemacht. Das heißt, alles ist von Gott gemacht nach seinem Maß. Auch wenn es jetzt hier nicht ausdrücklich genannt ist. Aber alles, was Gott hier in der Gemeinde an Anordnungen gibt, hat sein Maßstab. Und jetzt ist halt ganz wichtig, jetzt muss ich sagen, zu mir sind schon Leute gekommen und haben gesagt, sei doch nicht so hart, wenigstens bete mit uns. Ich habe gesagt, nein. Du kannst ja denken, herzloser, harter Mensch. Ich habe aber dem Bruder dann erklärt, er hat gesagt, guck mal, ich mache das aus dem Grund nicht, weil die Bibel es mir verbietet. Aber beten schadet doch nichts. Also, so schwätzen ja die Leute dann raus. In 2. Korinther 6, Vers 14 sagt die Bibel was ganz Einfaches und das ist diese Mauer. Und ich denke einfach, Gemeinde ohne die Mauer ist keine Gemeinde. Das Haus hat eine Mauer. Und das, was heute passiert mit der Welteinheitskirche, mit der Ökumene, mit der Vermischung aller Kreise, mit Wischiwaschi, das ist genau der Versuch des Teufels, diese Mauer der Gemeinde niederzureißen. Und er sagt hier in Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Und das sagen die Spezialisten für die Sprachen, sagen, dass hier der griechische Ausdruck aus dem Aramäischen stammt. Und dass dieser Ausdruck ausdrücklich meint, keine Lehr- und keine Ehegemeinschaft. Das heißt, da geht es um Lehre und um Ehe. Jetzt sagt er, du sollst nicht mit jemand zusammen am Joch ziehen, der ungläubig ist bezüglich der Gemeindearbeit und bezüglich der Ehe. Und da ist auch das eindeutige Verbot, dass ein Mensch, der wiedergeboren ist, das gilt für uns Junge, also uns lasse ich jetzt weg, für die Jungen, dass man einfach sich bewusst ist, ich darf keinen Ungläubiger heiraten. Wisst ihr, sind wir mal ehrlich, man muss das einfach praktisch beschreiben. Ich will jetzt gar nicht auf die eheliche Einzelheiten eingehen. Ich sage bloß ein Wort: Steuererklärung. Wie oft passiert es dann, dass es schwierig wird? Mir ruft jemand an und sagt: Mein Mann, Steuererklärung, ich kann nicht unterschreiben, er hat betrogen. Der Gläubige kann nicht. Wisst ihr, da fängt schon an. Du hast dauernd Ärger. Wenn du ungehorsam bist gegen dieses Gebot, dann hast du dauernd Ärger. Und das Kindererziehung, Beruf, alles, egal was man tut, du hast dauernd Ärger. Ist was ganz anderes, wenn du einen Ungläubigen geheiratet hast und du warst selber ein Ungläubiger oder eine Ungläubige und du kommst dann zum Glauben, dann ist eine ganz andere Ebene. Dann geht 1. Petrus 3, dann musst du ihn mit geistlichen Mitteln gewinnen oder sie. Das ist was anderes. Aber hier sagt die Bibel eindeutig, du sollst nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen ziehen. Das ist die Mauer dieser Stadt. Er sagt dann, was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Wir dürfen nicht vergessen, dass der Jesus sagt in Matthäus 24, 12, das Wesen der Endzeit wird Gesetzlosigkeit sein. Das heißt Anomia. Und Gesetzlosigkeit hat eine Doppelbedeutung. Das bedeutet nicht nur Gesetzlosigkeit im Sinne von, dass Anarchie herrscht, sondern das heißt auch Prinzipienlosigkeit. Das heißt, jeder tut, was er will. Die Richtlinie gelten nicht. Das kann jeder machen, was er will. Prinzipienlosigkeit. Das ist laut Richter 21 der Zustand gewesen, als Israel ins Elend kam, weil es keinen König hatte. Gesetzlosigkeit. Und er erklärt es dann und sagt, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Das heißt, immer wenn ich jetzt merke, dass Licht und Finsternis zusammenprallen, muss ich die Mauer hochziehen. Wieso? Das ist manchmal hart. Und jetzt hat die Bibel ganz klare Maßstäbe. Nur ein Beispiel. Die Bibel sagt zum Beispiel, wenn dir ein Ungläubiger Böses tut, Bergpredigt, Matthäus 5, er schlägt dich auf die linke Wange, dann musst du in aller Herzensdemut dich rumdrehen und ihm die andere Wange hinhalten. Sagt sie ganz klar, das ist der Maßstab. Wenn dir aber ein Gläubiger Böses tut, sagt er, dann sollst du nicht die Wange hinhalten, sonst sollst du Matthäus 18 praktizieren. Du sollst mit ihm ein brüderliches Gespräch suchen unter vier Augen. Hört er nicht auf dich, siehst du jemand zu als Zeuge, hört er auch den nicht, bringst du es vor die Gemeinde und wenn du recht hast, das ist ein wichtiger Punkt, dann halte ihn für einen Heiden. Das heißt, da ist ein riesiger Unterschied bei diesen Maßstäben. Das heißt, man nennt das, auf der Bank würde man sagen, Innerverhältnis, Außerverhältnis. Das heißt, es ist ein Unterschied, wie ich nach außen bin und es ist ein Unterschied, wie ich nach innen bin. Und da sagt er ganz klar, hier Licht und Finsternis darf nicht vermischt werden. Und immer wenn ich Finsternis sehe, muss ich die Mauer hochziehen. Die Bibel sagt zum Beispiel, ich habe also eine Frage seelsorgerlich, wo Leute sagen, meine Arbeitskollegen sind vollkommene gottlose Menschen. Da sage ich, das musst du ertragen. 1. Korinther 5. Paulus sagt, wenn du das nicht ertragen könntest, dann müsstest du ja die Welt räumen, weil du hast um dich herum lauter Sünder und Menschen, die in offener Sünde leben. Du kannst, wenn dein Chef ein Sünder ist, ja, Entschuldigung, das ist normal. Wenn deine Kollegen Sünder sind, das ist normal. Die in offener Sünde leben, das ist normal. Musst du ertragen. Aber die Bibel sagt, wenn in der Gemeinde jemand sündigt, dann musst du, wenn das eine bestimmte Grenze überschreitet, da gelten auch die Maßstäbe. Gell? Da hat's auch, habe ich schon alles erlebt, wo man sich von Menschen getrennt hat oder sie rausgeschmissen hat, wegen so einem Unsinn oder wegen Kleinigkeiten, wo ich sagen muss, das ist kaum fassbar, dass man sowas tut. Sondern die Bibel sagt ganz klar, wo eine Sünde in welcher Weise bestraft werden muss. Und wenn zum Beispiel offene Sünde da sind, die ein bestimmtes Niveau überschreiten, Ehebruch, Lug, Diebstahl, also Dinge, wo wirklich offene Sünde da ist und der nicht bereit ist, Buße zu tun, dann sagt die Bibel, dann musst du den Gläubigen unter Gemeindezucht stellen, aber nicht den Ungläubigen. Und wenn jemand unter Gemeindezucht ist, dann ist er vom Brotbrecher ausgeschlossen. Von der Gemeinschaft, aber er kann die Versammlung besuchen. Ich kenne Leute, Gemeinde, die verbietet den Leuten, in die öffentliche Versammlung zu kommen. Ich sage, ist falsch. Die öffentliche Versammlung ist für alle, aber nicht das Brotbrechen. Das heißt, da gelten diese feinen Maßstäbe der Absonderung. Und er sagt dann, oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wisst ihr, da fängt schon an. Wer singt denn hier im Chor? Jetzt kommt jemand zu uns, ich hatte das Problem. Ich hatte das echt. Das ist ein Mann, wo ich nicht weiß, ob er gläubig ist. Da kam in die Versammlung, war Feuer und Flamme und sagt, ich will im Chor singen. Jetzt musst du dem zuerst mal beibringen, dass er mal gar nicht im Chor singt. Sondern, dass er, wenn es sich zeigt, dass er wirklich gläubig ist, dass er mit Menschen und Gott in Ordnung ist, dann darf er im Chor singen. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo man einfach hier diese Mauer von Gott her akzeptieren muss, dass Gott hier bestimmte Richtlinien gibt. Er sagt auch ganz klar, wer, wann, wie, was, wo machen soll. Und er sagt dann in 16, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzebilder überein? Und jetzt sagt er, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen, das ist die Innewohnung Jesu Christi im Herzen, und unter ihnen wandeln, das ist das, wenn der Herr Jesus inmitten des Leuchters, inmitten einer Versammlung, wo zwei oder drei beieinander sind, sich offenbart und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Jetzt sagt er, sondert euch ab aus dem Grund. Jetzt haben wir hier einen wichtigen Punkt. Zum Beispiel, wenn ich Götzendienst habe. Ja, was ist Götzendienst? Wenn ich eine Gruppe habe oder Gläubige, die Götzendienst treiben, kann ich mit denen zusammenarbeiten. Wenn zum Beispiel jemand sagt, das Opfer Jesu Christi ist nicht einmalig. Das Opfer Jesu Christi ist nicht ein für alle Mal gültig. Es ist nicht ausreichend, sondern ich vollziehe eine Wiederholung dieses Opfers. Durch einen Priester zum Beispiel, dann ist das biblisch gesehen Götzendienst. Und mit denen zum Beispiel darf ich nicht zusammenarbeiten. Oder wenn zum Beispiel jemand sagt, wie es der Ratsvorsitzende der EKD gesagt hat, das Evangelium ist nicht mehr exklusiv. Das heißt, keine Religion hat einen Absolutheitsanspruch. Das heißt, das Evangelium Jesu Christi, wo der Herr Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich ist nicht mehr exklusiv. Wenn das jemand sagt, dann öffnet er die Türen für die anderen. In dem Moment ist es aus. Ich kann mit den Leuten dann nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist mir verboten. Das ist nicht Sturheit, das ist nicht letztendlich Sektiererei, sondern es ist einfach biblisch die Mauer hochgezogen, wo sie Gott will. Das heißt, ich muss mich dann absondern. Ich darf sagen, Entschuldigung, wir können nicht zusammenarbeiten. Wenn da dann ein Gläubiger drin ist, das ist ja was anderes. Ich kann mit dem freundlich, nett und sogar Gemeinschaft haben im persönlichen Bereich, aber ich kann mit diesen Leuten nicht zusammenarbeiten. Und das ist Bibel ganz eindeutig. Sie sagt, weil du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, weil du ein Stein dieses Baues bist, weil du zu dieser Gemeinde gehörst, dann sondere dich ab. Und er sagt dann, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Das heißt, er sagt sogar, geh weg. Und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass der Paulus hier das Wort benutzt, Verheißung. Er sagt, das ist eine Verheißung. Ich habe gesagt, das ist ein Befehl. Er sagt, das ist eine Verheißung. So wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Wort. Und die Befleckung des Fleisches ist Sünde. Und die Befleckung des Geistes ist sündhafte Einstellung. Und er sagt, das gehört zu der Absonderung, die Mauer hochzuziehen, damit man diese Dinge nicht tut. Also jetzt sind wir schon von der Gemeinde. Die Gemeinde ist unsichtbar. Die Gemeinde ist ein geheimnisvoller Bau, den Gott offenbart. Und es hat eigene Maßstäbe, es hat eigene Richtlinie. Und es ist hier abgesondert. Und dann in Vers 6 kommt was ganz Gewaltiges. Und er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor. Und das werden wir jetzt immer wieder finden in diesem Tempel. Er sagt auch, die Herrlichkeit in der Gemeinde kommt von dem Tor von Osten. Malachi 3 sagt, und das wissen alle, wo die Sonne aufgeht, die Sonne geht im Osten auf. Er sagt, er, der Herr Jesus, ist die Sonne der Gerechtigkeit, die den Gottesfürchtigen aufgeht. Und darum ist das Tor nach Osten gerichtet, wo die Sonne der Gerechtigkeit der Herr Jesus ist. Das Osttor in diesem Tempel ist immer ein Bild auf der Herr Jesus. Und er sagt, hier, das ist Zentrum dieses Tempels. Und er sagt dann in Vers 11, und er maß die Breite der Toröffnung. Das heißt, wie gehen wir durch die Tür Jesus Christus hinein? Das heißt jetzt für die in unserer Mitte, die noch nicht bekehrt sind, wie bekehren wir sich? 10 Ellen, 5 plus 5. Gnade, Gott bietet seine freie Gnade dem Menschen an, aber ich habe die Verantwortung, die Gnadehand Gottes zu ergreifen. Das ist meine Verantwortung. Die Bibel kennt es nicht, diesen Automatismus. Gott tut alles. Mir hat einmal ein amerikanischer Prediger gesagt, ich weiß nicht, warum ich mich bekehrt habe. Ich sage, Entschuldigung, dann ist ein Unterschied zwischen mir und dir. Ich weiß wohl, warum ich mich bekehrt habe. Ich hatte nämlich Angst, in die Hölle zu fahren. Ich habe gewusst, dass ich einen Retter brauche. Ich habe gewusst, dass ich einen Erlöser brauche. Und er sagt hier, 10 Elle ist das Maß dieses Tores. Gnade, Gott gibt Gnade ohne Ende für den größten Sünder, für den Verkommensten. Aber meine Verantwortung ist, die Gnadehand Gottes zu ergreifen. Und die Länge des Tores beträgt 13 Ellen. 5 wieder Gnade plus 8. Und 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. In der Arche Noah waren 8 Leute. Am 8. Tag wurde das Kind beschnitten. Ein Bild für die Wiedergeburt. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Das heißt, es geht nur durch Gnade und Verantwortung. Aber der entscheidende Punkt tut Gott, indem er mich erneuert, indem er mir letztendlich die Wiedergeburt schenkt und mich von Neuem zur Welt kommen lässt. Das heißt, ich werde von Neuem geboren. Innerlich entsteht ein neuer, echter Mensch. Das ist der Maßstab, um in das Haus reinzukommen. Es müssen mir die Leute sagen, du brauchst nicht fromm sein, du brauchst nicht unsere Lehre annehmen, du musst uns nicht schön reden, du musst nicht der fleißigste Versammlungsbesucher sein, sondern es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Das ist der Maßstab für dieses Haus. Dieses Haus ist abgesondert. Gott will gar nicht, dass das vermischt wird. Und da geht es nicht um die Zahl, um die Masse, die kommt, sondern da geht es um die, in diesem Haus dürfen nur die Echten sein. Und die sind nur echt, wenn sie durch 10 und 13, durch diese zwei biblisch dargestellte Sachverhalte über Gnade und Verantwortung, durch die Neuschöpfung, die Gott dann wirkt, allein, wenn er nämlich sieht, dass jemand die Verantwortung wahrnimmt, dass dann jemand ins Haus hineinkommt. Und dann in Vers 12 sieht man, dass es immer mit 6 Elle zu tun hat. 6 ist die Zahl des Menschen. Am 6. Tag wurde der Mensch geschaffen. In der 6. Stunde kam wegen der Sünde des Menschen die Finsternis übers Kreuz. Der Antichrist hat die Zahl 666. Das heißt, Gott baut dieses Haus mit Menschen in ihrer Sündhaftigkeit. Es gibt keine Heiligkeit im Sinne von Perfektionismus. Die perfekte Gemeinde gibt es nicht. Die Leute sagen immer so ein bisschen spaßhaft, ja, wenn es die perfekte Gemeinde gäbe und ich würde hingehen, dann wäre sie nicht mehr perfekt. Bloß ich traue dem gar nicht, wenn das jemand sagt. Das sind so Alibi-Aussagen. Man muss das einfach nüchtern sehen. Gott baut die Gemeinde mit der Schwachheit der Menschen. Dieses Haus wird gebaut mit aller Schwachheit. Und mit dem müssen wir leben. Im Himmel dann, in die Ewigkeit der Ewigkeiten, da hast du dann das reine Gold. Da ist dann der Bau Gottes vollkommen perfekt, da hast du keine Probleme mehr, da gibt es keinen Ärger. Aber Gott baut es mit aller Schwachheit. Und wenn man jetzt das ganze Haus sich anguckt, dann trifft man immer wieder auf solche Konstellationen. Wenn du zum Beispiel in Vers 15 weiter reingehen willst in das Haus, ich möchte jetzt gar nicht jeden Vers auslegen oder jede Zahl, ich möchte nur ein paar Eckpfeiler aufzeigen. Wenn du tiefer reingehen willst, dann war die Maße 50 Ellen. Wisst ihr, und es gibt ganz vieles im Reich Gottes, das kannst du nicht selber tun. Durch Schulung, durch Studium, durch Fasten, durch Beten, da kannst du vieles gar nicht tun, sondern es muss der Heilige Geist in dir wirken. Ich war gestern in Walmössing und habe nochmal aufgezeigt, wie die Kräfte Gottes, wie der Heilige Geist wirkt. Es gibt einfach Wirkungsweise des Heiligen Geistes und du bekommst den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt. Jetzt hat er eine fünffache Wirkungsweise, wieder Zahl der Gnade. Der hat 5 Arten zu wirken. Nach außen, dass du zum Beispiel stabil bist und Zeugnis geben kannst. Nach innen, dass du dich beherrschen kannst, dass du dich kontrollieren kannst. Indem deine Gnadegabe wirkt, da wird Energie, geistliche Energie, wird aktiv. Und dann, indem du einfach als Ganzes auch Widerstand leisten kannst, wenn du Druck kriegst, das ist Stabilität. Hat sie extra Wort dafür. Und dann hat sie noch ein extra Wort für Vollmacht, dass das, was du tust, kein Geschwätz ist, sondern wirklich auf die Menschen wirkt. Das heißt, der Heilige Geist hat hier Wirkungen. Und je tiefer du hineingehst in dieses Haus, du bist in manchen Punkten einfach darauf angewiesen, dass der Herr durch den Heiligen Geist das bei dir wirkt. Da kannst du nicht manipulieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manche geistliche Dinge kann man nur erbeten und warten, ob der Herr es gibt. Man kann sie nicht manipulieren. Und das ist für manche schwer zu verstehen, da man nicht hebeln darf, wie in der Welt. In der Welt wird geschwind gehebelt. Wenn Fußballfrei zu wenig Spieler hat oder kein Ding, dann kauft er einen Neuzugang. Das geht im Reich Gottes nicht. Da musst du warten in aller Ruhe, ob der Heilige Geist hier eine Tür öffnet. Und da kommt dann auch das Wort in Vers 16, inwendig. Es geht ums Innere. Und In Vers 22 sagt dann die Bibel, wie das nach Osten gerichtete Torgebäude. Man ging auf 7 Stufen hinauf. Durch die Tür, Jesus Christus, geht man nur auf dem göttlichen Weg hinauf. Und als der Herr Jesus seine erste Predigt gehalten hat, in Markus 1, Vers 15, sagt er ganz klar, wie man da hinaufgeht. Er sagt, tut Buße und glaubt. Und das ist der erste Befehl, den Gott den Menschen gibt. Tu Buße. Und wir brauchen den Leuten gar nicht sagen, sie sollen glauben. Wir müssen ihnen sagen, tu Buße. Das ist der erste Schritt. Wir müssen sagen, du musst Buße tun. Du musst deine Gesinnung ändern. Du musst deine Einstellung ändern. Du musst Gott Recht geben. Du musst kapitulieren vor dem lebendigen Gott. Und wenn du das tust, dann kommt der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann kriegst du auch die Fähigkeit zu glauben. Aber wenn du nicht Buße tust, passiert gar nichts. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Befehl Gottes lautet, tu Buße, ist eine Aufforderung, im Imperativ in der Befehlsform, im Griechischen. Und wenn man das sieht, er sagt, du musst diese 7 Stufen hinaufgehen, so wie Gott es will. Und dann hast du hier einen inneren Vorhof, du dringst tiefer ein. Und in Vers 31 heißt es dann, du gehst auf 8 Stufen hinein, wieder durch Neuschöpfung. Viele Dinge im Geistlichen geschehen durch Neuschöpfung. Wisst ihr, und die Bibel sagt, die Kinder sind bis an die Geburt gekommen, aber es ist keine Kraft zum Gebären da. Es muss alles über die neuschöpfende Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Das ist auch der Grund, wo, wenn jemand zu mir kommt und sagt, bete mit mir, dass ich mir das immer ganz genau überlege, ob ich mit dem überhaupt bete. Wenn ich den Eindruck habe, dass der nicht Buße getan hat, schicke ich ihn heim und sage, geh nochmal in dich, tu Buße, überlege es dir. Ich habe schon erlebt, dass die Leute nicht wiederkamen. Ich habe dann kein schlechtes Gewissen. Das ist nicht mein Problem. Sondern manche Dinge kannst du einfach nur warten, dass Gott diese Neuschöpfung gibt. Und der Eingang ist immer nach Osten. Das möchte ich nochmals betonen. Es geht nur über 8 Stufen hinauf durch Neuschöpfung und er ist immer nach Osten. Das heißt, das muss man die Leute nochmals einbläuen. Es wird niemand in diesem ganzen Universum je den Himmel betreten, wenn er nicht vom Herr Jesus gerettet wird. Jesus allein. Gott sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er bietet es global an. Aber es gibt keine Hintertür. Es gibt auch kein Hineinwachsen ins Reich Gottes. Es muss die Sekunde gegeben haben, wo ich durchbrochen bin zur Wiedergeburt, wo Gott mich erneuert hat. Das ist das Wesen dieses Hauses. Drum sind immer diese 8 Stufen. Macht einfach Folgendes, unterstreicht einmal 8 in solchen Texten und ihr werdet sehen, immer wenn es zentral und wichtig und interessant wird, kommt die Zahl 8. Und Vers 38 heißt, dort wusch man das Brandopfer. In diesem Haus gilt, von der Bekehrung angefangen bis später, immer das gleiche Prinzip, Brandopfer. Und Brandopfer heißt immer ganz Hingabe. Das ist das Wort, wo du heute nicht mehr hörst bei den Prediger. Du hörst nicht mehr, dass man sich Gott hingeben muss. Gott erwartet ganz Hingabe und gleichzeitig das verbunden mit Waschung. Man kann Gott nicht dienen, wenn man nicht dauernd gewaschen ist durch Jesu Blut. Der Wilhelm Busch hat es einmal erklärt und sagt, das ist wie bei einem Menschen, der ein Halsband hat und mit jeder Sünde, die nicht gereinigt ist, kriegst du eine Kette. Und dann hast du manchmal Gläubige, die zwar gerettet sind, aber dauernd in so halbklare Zustände leben. Und sie schleifen eine riesige Kette hinter sich her. Das siehst du ihnen auch an. Sie haben eine Ausstrahlung, dass du sagst, belastet. Und manchmal musst du hingehen und musst dieses Halsband aufreißen und durch Jesu Blut diese Sünde hinter dir lassen und dich dem Herrn neu hingeben. Und dann kannst du in der Gemeinde die nächste 8 Stufen hochklettern und hineingehen ins Innerste, in die Tiefe. In 39 heißt es, und in der Halle des Tores standen auf beiden Seiten je 2 Tische, auf die die geschächteten Brandopfer, Sündopfer und Schuldopfer gelegt wurden. Du hast Brandopfer, Schuldopfer, Sündopfer in diesem Haus. Brandopfer ist die Hingabe. Schuldopfer und Sündopfer. Sündopfer ist die Reinigung durch Jesu Blut für meine Sünden. Und das Schuldopfer ist das Kreuz, das meine Sündennatur ausschält. Ich habe ein perfektes Opfer in diesem Haus. Aber Gott erwartet und die 2 Tische, 2 ist die Zahl der Gemeinschaft. Wirkliche Gemeinschaft mit Gott kann man nur haben, wenn man sich selber hingibt und das Opfer für seine Sünden, nämlich die Reinigung durch Jesu Blut, wirklich annimmt und gleichzeitig das Schuldopfer annimmt, dass man nämlich seine Sündennatur brechen lässt und seine Lüste und seine heimliche Sünde preisgibt und sie brechen lässt am Kreuz. Dann kommen die Geschächte der Opfer in 41 und werden auf 8 Tische gelegt. Wundert uns das? Vorher war es was interessant, es waren immer je 2 Tische auf der Seite und jetzt plötzlich wird das Wort 8 wieder betont. Dann geschieht Neuschöpfung. In dem Moment, wie ich mich dem Herr Jesus hingebe, in dem Moment, wie ich das Blut nehme zur Reinigung, wie ich das Kreuz annehme, geschieht Neuschöpfung. Erst selbe Sekunde passiert's. Und die Schrift ist jetzt also für mich fantastisch. Und sie sagt in 41 dann, dass er dann sogar bereit ist, aus der Zahl 6 Pfeiler zu machen. Und in der Offenbarung steht im Sendschreiben an Philadelphia, ich werde dich zu einer Säule, zu einem Pfeiler im Hause Gottes machen. Das heißt, ich kann absolut höchstes Niveau in der Gemeinde erreichen als Pfeiler, als Säule, die tragfähig ist, trotz meiner Zahl 6, die mir anklebt. Trotzdem, dass ich mit menschlicher Schwachheit behaftet bin. Im Gegenteil, der Hebräerbrief sagt, Gott hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Der Herr Jesus, mein Hohepriester, hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Aber ich muss kommen zum Brandopfer. Ich muss kommen zum Schuldopfer und ich muss kommen zu dem Tisch, wo auch das Sündopfer gebracht wird, dass ich nämlich das vollkommene Opfer für mich annehme und dann macht Gott aus mir einen Pfeiler. Und er zeigt dann wieder, auch in der Gemeinde, jetzt sind die Leute ja schon drin in dem Haus. Er zeigt wieder, wenn du weitergehen willst, es sind wieder 10 Ellen. Es geht auch beim Wiedergeborenen, beim Geretteten, beim Gläubigen immer über Gnade und Verantwortung. Gott ist immer bereit, mir Gnade zu geben, wenn ich die Verantwortung dafür in Anspruch nehme. Gott sagt, wem viel gegeben ist, von dem ist viel verlangt. Und wenn Gott mir etwas gegeben hat und ich lebe das nicht aus, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das plötzlich versandet. Und wenn das plötzlich verschrumpft. Und plötzlich nicht mehr merkt. Sobald ich aber meine Verantwortung wahrnehme, wird es wieder aufblühen. Und er sagt nicht umsonst in dem zweiten Vers, es sind 40 Ellen. 5 mal 8. 5 wieder die Zahl der Gnade, 8 wieder Neuschöpfung. Er will hier Neuschöpfung machen. Und dann sind es 20 Ellen, 4 mal 5, ist alles Gnade. Letztendlich immer das, was er mir gibt. Aber es spielt eine Rolle, wie ich darauf reagiere. Und wenn man das dann sich nochmal näher anzieht in 3, dann sagt er, die Türöffnung selber, jetzt kommt plötzlich eine Beschreibung Jesu Christi, die Türöffnung selber ist 6 Elle hoch und die Breite der Türöffnung 7 Elle. Der Jesus ist wahrer Gott und wirklicher Mensch gewesen. 6 und 7, beides. Er ist Gott und Mensch in einer Person. Das gibt es nur einmal auf dieser Welt. Jetzt kommt eigentlich was Unfassbares. Er sagt dann in Vers 4, das ist das Allerheiligste. Das Allerheiligste dieses Hauses ist diese Türöffnung, das ist der Herr Jesus. Er ist letztendlich das Entscheidende. Dieser Raum des Allerheiligsten ist die Person Jesu. Und sie sagt dann, der Umfang des Hauses wird nach oben zu größer. Der alte Vater Stanger hat ja mal gesagt, der Herr lasse dich wachsen abwärts wie ein Kuhschwanz. Und damit ist gemeint, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Je mehr der Herr Jesus bei mir zunimmt, je mehr entspricht es diesem Tempel, der nach oben hin wächst. Wisst ihr, ich wachse nicht nach außen hin, im Ansehen der Leute. Ich wachse hier nicht, wenn Gott es dann tut, als Vollmacht, das ist was anderes. Aber ich wachse zuerst einmal innerlich dem Herrn entgegen. Es ist ein inneres Wachstum, innerlich nach oben hin und nicht nach außen. Und wenn man das sieht, das ist das Wesen, das ist der Maßstab dieses Hauses. Und 13, er maß auch das Haus des Tempels 100 Ellen lang. Und der abgegrenzte Hof, da ist dann alles 100 Ellen lang. 50, das Wirken des Heiligen Geistes, mal 2. Das heißt, was echt ist im Reich Gottes, wird durch der Heilige Geist gewirkt, auch die Gemeinschaft. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Ich habe das schon oft gesagt, wenn Gemeinschaft nicht funktioniert, dann gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Möglichkeit 1. 2 können keine Gemeinschaft haben. Einer ist nicht in Ordnung mit Gott. Möglich. Es gibt aber die zweite Möglichkeit. Beide sind nicht in Ordnung mit Gott. Wenn beide in Ordnung sind, muss die Gemeinschaft funktionieren. Fertig. Das ist das Wirken des Geistes. Das ist 100. Das ist 50, das Wirken des Heiligen Geistes, das Gemeinschaft hervorbringt. Und das ist das Wesen dieser Gemeinde. Wisst ihr, schon früh, als diese Gemeinde entstanden ist, sind die Leute gekommen, das war gut gemeint. Ich habe da volles Verständnis, ich habe gesagt, lass uns hingehen und uns öfters treffen. Wir haben das auch gemacht in unserem alten Jugendkreis. Das ist sicher gar nicht falsch, aber das kann nicht diese echte Gemeinschaft der Heiligen hervorbringen. Diese echte Gemeinschaft der Heiligen bringt der Heilige Geist hervor, indem er diese Gemeinschaft bildet, indem jemand das Schuldopfer, das Sündopfer, das Brandopfer im Tempel annimmt. Das heißt, dieses vollkommene Opfer Jesu Christi für sich realisiert, seine Haltung und Stellung in diesem Tempel einnimmt. Und dann letztendlich beginnt der Heilige Geist diese Neuschöpfung und dann geschieht automatisch Gemeinschaft. Das kann man nicht machen. Ich wäre dankbar, ich hätte schon oft viel gegeben, wenn ich es machen könnte, aber ich kann es nicht machen, ich kann nicht manipulieren, ich manipuliere auch nicht mehr. Ich habe früher manipuliert, habe gedacht, das kann ich anstoßen, habe ich aufgegeben. Ich lasse einfach laufen. Ich gucke, dass ich sauber bin und mehr kann ich nicht machen. Wenn man jetzt hier weitergeht, dann kommt man letztendlich zu etwas, man kommt nämlich nochmals zu diesem Hesekiel 43. Und da sagt er jetzt wieder, im Zentrum des Tor nach Osten. Er führte mich zu dem Tor, das nach Osten liegt. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her. Und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Vers 4. Und die Herrlichkeit des Herrn kam zu dem Haus des Tempels auf dem Weg durch das Tor, das von Osten gerichtet ist. Und dann erfasst ihn der Heilige Geist. Und das muss uns klar sein. Die Herrlichkeit der Gemeinde ist nicht der Saal. Die Herrlichkeit der Gemeinde ist nicht der Prediger. Die Herrlichkeit der Gemeinde ist nicht die schönen Zusammenkünfte, die sie machen. Die Herrlichkeit der Gemeinde ist nicht der schöne Chorgesang, ist nicht der schöne Gemeindegesang, ist nicht der schöne Büchertisch, ist nicht die schöne Leuchtschrift vorne. Das alles ist nicht die Herrlichkeit der Gemeinde. Auch die Herrlichkeit der Gemeinde ist nicht die Sonderlehre, die sie vielleicht hat. Oder ihre spezielle Ausrichtung, sondern die Herrlichkeit der Gemeinde ist das Tor nach Osten. Die Herrlichkeit der Gemeinde ist Jesus allein. Sag mir, was bei dir im Mittelpunkt steht und ich sag dir, ob du wirklich hier drin lebst. Das hörst du. Zum Beispiel, wenn du immer nur von den Leuten hörst, von den Wirkungen, von den Kräften, von allem Möglichen, dann muss ich sagen, Entschuldigung, es geht doch nicht um die Kraft, es geht um eine Person. Wenn die Person, der Herr Jesus, dann Kräfte in mir wirken lässt, dann ist das wunderbar, aber es geht zuerst einmal um die Person. Ich habe schon oft gesagt, auch in anderen Gemeinden, wenn in Albstadt, wenn da jemand reinkommt durch diese Tür dahinter und setzt sich hier rein, er braucht wegen mir gar nichts begriffen haben als ein einziger Punkt. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Mehr braucht er nicht begreifen. Aber wenn er hier drin ist, das erste Mal in Leibstadt, nicht begreift, dass es um Jesus Christus, um die Person des Sohnes Gottes geht, um die Errettung durch Jesu Blut, um das, was der Herr Jesus tut, auch in dieser Gemeinde, dann ist alles falsch. Jesus allein, das ist es. Und das ist der Ort, wo die Herrlichkeit herkommt. Wir dürfen nicht erwarten, dass die Herrlichkeit woanders herkommt. Wisst ihr, die Gemeindewachstumsbewegung, die haben Folgendes gemacht. Die haben gesagt, alles altmodisch, stört die Leute. Hier diese klassische Versammlungssaalgetue und dieses fromme Gerede. Lass uns das alles aufgeben. Lass uns moderne Sitze machen. Lass uns moderne Musik machen mit modernen Instrumenten. Lass uns Springbrunnen machen. Lass uns eine Auffahrt machen mit grünem Grasen. Lass uns den Menschen Anspiele machen. Lass uns Pantomime machen. Lass uns schöne Dinge machen, die sie interessiert. Lass uns sie Filme sehen. Lass uns sie alles erleben, was ein Mensch in der Welt sieht. Lass sie aufgepeppt werden und dann werden sie kommen in Massen. Und die kommen, da hast du ruckzuck eine Gemeinde mit 2, 4, 5.000 Leuten. Bloß wisst ihr, was die wert ist? Die ist nicht einmal ein Schuhbändel wert. Die ist nichts wert. Weil das ist nicht der Maßstab. Nochmals, ihr erinnert euch, dieses ganze Haus ist abhängig von der Messroute Gottes, von seinem Maßstab. Und der Maßstab passt da nicht dazu, sondern gelten die Regeln Gottes. Da wird gepredigt, tu Buße. Da wird gepredigt, Jesus allein. Da wird gepredigt Gnade und Verantwortung. Das sind Eckpfeiler. Wenn man die nicht tut, dann hat man letztendlich ein Problem, weil dann wird sich die Herrlichkeit des Sohnes Gottes nicht offenbaren. Er offenbart sich nur dort, wo tatsächlich das der Fall ist. Wenn man dann weitergeht, ich möchte springen, weil man kann das nicht auslegen an einem Tag. Ich möchte in Kapitel 47 springen. Jetzt kann man ja sagen, und ich bin jetzt ein Gläubiger und ich bin bereit, das Brandopfer zu bringen, ich bin bereit, das Schuldopfer zu bringen, das heißt, das Opfer Jesu anzunehmen. Ich bin bereit, auch mein Brandopfer auf den Altar zu legen, Schuld, Sühnopfer, Brandopfer, alles zu bringen. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Ich bin bereit, mich vom Heiligen Geist erneuern zu lassen. Ich bin bereit, diese 7 und 8 Stufen zu gehen und nicht den menschlichen Weg. Dann ist halt die Frage, ja, wie geht es dann weiter? Wie komme ich dann dazu, dass ich eine Säule in diesem Tempel werde? Das ist die Frage. Also nochmals, wer nicht durch die Tür Jesus Christus eingeht, ist gar nicht drin. Das muss klar sein. Wir wollen die Leute auch nicht schön tun. Wenn jetzt machen wir einfach mal ein Bild. Die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland würde hier reinkommen. Dann darf sie auch hinsitzen. Wo ist mir egal. Aber nicht da vorne. Sie ist ein Gast, sie ist nicht gerettet. Sie muss sich zuerst bekehren, dass sie zu diesem Organismus gehört. Nehmen wir der Papst würde kommen und sagen, ich will das besuchen. Ich sage, wunderbar, hinsitzen, zuhören. Ihr begreift, es gibt kein Ansehen der Person. In diesem Haus des lebendigen Gottes gilt nur die Tür nach Osten. Nur der Sohn Gottes, nicht das, was jemand ist in dieser Welt. Da dreht sich alles nur um eine Person, das Tor nach Osten, um Jesus allein. Und jetzt ist die Frage, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich ein Gotteskind, ich bin drin. Wie werde ich eine Säule? Was muss ich tun? Jetzt kommt da etwas, das hat mich schon als in jungen Jahren erschüttert, als ich der Hesekiel las. Ich habe relativ früh begriffen, dass der Hesekiel die Gemeinde ist und dass hier eine Beschreibung der Gemeinde da ist, um mich wegzubringen vom irdischen Jerusalem, von den irdischen Versammlungen hin zu der geistlichen Versammlung. Und hier ist etwas, er sagt, er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Geschwister, wir müssen immer wieder zum Eingang des Hauses zurück, zu Jesus allein. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus. Nach Osten hin, denn die Vorderseite des Hauses lag nach Osten, Vers 2. Es geht um das äußere Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und da redet die Bibel von der Schwelle. Alles, was Gott wirklich tut und was er wirklich wirkt, kam durch die Erniedrigung Jesu. Es kam durch dieses vollkommene Opfer, was der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha gebracht hat. Und sobald man bereit ist, den Weg der Erniedrigung Jesu zu gehen, mit ihm vor das Lager zu gehen, dann passiert etwas. Dann fließt plötzlich Wasser heraus. Und da steht ein Mann mit einer Messschnur in Vers 3 und der geht nach Osten. Das ist ein zentraler Punkt. Das heißt, alles, was auf der Herr Jesus ausgerichtet ist, alles, was der Herr Jesus meint, alles, was ihm nachfolgen will, alles, was in dieser Spur führt, Jesus dem Lamme nach, führt dazu, dass Wasser kommt, und zwar Wasser des Lebens, dass Segen kommt. Und jetzt erklärt er hier, da ist der Mensch ist bereit, diese 1000 Elle zu gehen. 1000 ist die Zahl des Segens Gottes. Das heißt, er ist jetzt bereit, das, was Gott ihm gibt, anzunehmen. Und das heißt, er führte mich durch das Wasser und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Einmal sagt Paulus, ihr steht durch den Glauben. Dann stehst du plötzlich. Es gibt auch nur Babys, die krabbeln nur im Geistlichen. Wisst ihr, das war ich auch. Das ist jeder von uns gewesen. Du bist ein Baby und du krabbelst. Aber es muss die Zeit kommen, wo du stehst im Wasser, im Heiligen Geist, wo du einen festen Stand hast. Wo, wenn ein Zeuge Jehovas dir über den Weg läuft und die Gottheit Jesu leugnet, du wegen dem nicht umfällst, sondern ihm beweist, dass er völlig daneben liegt. Es muss klar sein. Wo ein Gottesleugner Atheist kommt und dir sagt, Jericho wurde 7-mal ausgegraben und die biblischen Berichte stimmen nicht, wo dich das nicht umwirft, sondern wo du innerlich stabil bist. Du stehst durch den Glauben und kannst das Gleiche sagen wie McIntosh. Wenn so jemand kommt, was macht der Gläubige? Er sagt ganz einfach, er nimmt die Bibel, liest, glaubt und betet an. Du bist unerschütterlich. Das ist das Stehen. Wo du dich nicht erschüttern lässt von dem Unsinn, was die gottlose Welt hier alles von sich gibt. Das nächste, Vers 4. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Also nochmals, wir stellen fest, der Weg geht nach Osten, Jesus zu. Diese 1000 Ellen Wasser kommen immer nur, wenn ich dem Lamme, wenn ich mal Jesus folge. Da ging mir das Wasser bis an die Knie. Wisst ihr, was das bedeutet? Beim ersten Punkt, wenn ich die erste 1000 Elle von Gott geführt werde in diesem Tempel, dann stehe ich. Wenn die nächste 1000 Elle kommen, die nächste Führung, dann bete ich, Knie, dann werden die Knie vom Wasser erfasst. Ich bin dann ein Mensch des Gebets, der glaubt, dass er den Arm Gottes bewegen kann durch Gebet. Und dann kommt ein vom Heiligen Geist gewirktes Gebetsleben. Das ist das, wo die Bibel sagt, betet im Heiligen Geist. Dann betest du nicht mehr dein Menschliches, sondern betest du im Heiligen Geist, wie der Heilige Geist dich leitet. Dann vielleicht betest du Dinge, wo du nie gedacht hast, dass du das einmal beten wirst. Dann fängst du an zu kämpfen im Gebet. Jetzt können wir sagen, das ist ja alles wunderbar, aber die Bibel geht weiter und sagt, er maß noch 1000 Ellen und führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Die deutsche Sprache war früher in der altdeutschen Szene sehr bildhaft und sehr prägnant. Also ich habe mal wegen der Gemeinde, habe ich wegen dem Saal, du musst ja, wenn du so einen Saal machst, musst du ja ganz, ganz strenge Richtlinien über dich ergehen lassen. Da muss hinten ein Flugzeichen sein, da wird ganz genau festgesetzt, wie viel sind hier Sitze, wie viel darf Leute drin sein. Und dann wird ganz genau gesagt, wie viel musst du Parkplätze haben und das alles. Ich habe das mit dem alten Baumeister von der Stadt Albstadt verhandelt einmal. Und dann sagt er zu mir, und ich habe dann so lachen müssen, und dann sagt er, naja, die Sache ist etwas ländenlärm. Und der wollte mir einfach sagen, es ist schwach. Also so kriegen wir das nicht durch, Lendenlärm. Die alten Deutschen haben gewusst, die Kraft sitzt in der Lende. Überhaupt keine Frage. Und jetzt sagt die Bibel, das Wasser geht dir bis zu der Lende. Das heißt, jetzt wird deine Kraft erfasst. Du bist jetzt nicht mehr auf deine Kraft angewiesen, nicht mehr auf deine Intelligenz, nicht mehr auf deine psychische Kräfte, nicht mehr auf deine intellektuelle Fähigkeiten. Ob du intellektuell fähig bist oder nicht, das spielt dann keine Rolle mehr, sondern der Heilige Geist erleuchtet dich. Und das, was Gott dir an geistliche Güter gibt, die kannst du weitergeben in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist was völlig anderes wie das Menschliche. Das merkst du relativ einfach. Weißt du, wie du das merkst bei der Verkündigung zum Beispiel? Wenn ich dich einen Tag nach der Verkündigung frage, was wurde gepredigt und es brennt dir noch im Herzen und es ist noch da, dann war es der Heilige Geist. Wenn du aber hinsitzen musst und überlegen musst, ja, was haben wir geschwätzt, was haben wir gesagt, was war, dann ist es unter Umständen Lendenlärm. Ihr versteht? Da ist unter Umständen keine Vollmacht da. Das heißt, der Heilige Geist erfüllt dich dann, sodass die Kraft Gottes eine Wirkung zeigt. Jetzt können wir sagen, dann ist ja alles wunderbar. Nein, es reicht nicht. Das ist das Ungeheure, es reicht nicht. Vers 5. Als er aber noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchstreiten war. Wisst ihr, was das ist? Du bist vollkommen in diesem Wasser wie jemand, der schwimmt. Das ist das, was die Bibel sagt, bleibet in mir. Das ist das, was die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Jetzt ist dein ganzes Leben umhüllt dich vom Heiligen Geist her, von der Kraft Gottes. Das ist das Ziel Gottes. In diesem Haus, so will er die Leute. Aber es geht immer nur, wisst ihr, wie das geht? Es geht nur, wenn ich die erste 1000 Ellen gehe im Gehorsam. Dann muss ich die zweite 1000 Ellen gehen im Gebetsleben. Dann muss ich die dritte mit der Kraft und die vierte, bis ich dann schwimme. Das sind die Bilder. Paulus sagte sie in einem Satz in Epheser 5, Vers 18, werdet voll Heiligen Geistes in dem ihr. Und dann erklärt er genau, was ich für eine Haltung einnehmen muss. Das heißt, das will Gott, das ist sein Wille. Ich sage mal so, der Wille Gottes ist nicht, dass es kleckert, sondern dass ein Strom da ist. Hebräer 10, 10 und 14, das Mittel ist da. Das ist dieses Sünd, Schuld und Brandopfer. Das, was Gott alles gibt. Ich gebe mich ja auch nur hin aufgrund des vollkommenen Opfers Jesu. Meine ganze Hingabe ist nur eine Reaktion auf das Opfer. Alles, was ich tue, ist nur eine Reaktion. Und er sagt hier, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. 14. Mit einem einzigen Opfer, das steht im Griechischen Darbringung. Hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das heißt, da ist alles perfekt, alles da, ich muss es nur annehmen und dann bricht es durch. Es ist alles da. Was mich am meisten erschüttert hat bei dieser ganzen Thematik, als ich den Hesekiel, ich habe den schon millimetergenau mit jeder Zahl, mit allem habe ich schon durchgackert. Mit der Ostseite, habe genau das mir angeguckt. Und als ich dann ganz am Schluss war, Dann musst du sagen, was kann jetzt noch kommen? Was kann noch kommen? Gibt es noch eine Steigerung dieser gewaltigen Offenbarung Gottes über seine Gemeinde, über den Leib Jesu Christi, über die Wirkung des Sohnes Gottes, er, der das Tor nach Osten ist, gibt es noch eine Steigerung? Ja, es gibt die Steigerung. Die Steigerung ist der letzte Satz in diesem Kapitel. Hesekiel 48. Er sagt, oder ich lese zwei Sätze, und der Name der Stadt soll künftig lauten, Doppelpunkt, der Herr ist hier. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich in dieser Stadt nach diesen Maßstäben, nach dieser Messschnur, nach diesen Regeln, nach diesen Vorgehensweisen vorgehe, dann ist die Gegenwart Jesu Christi der Normalfall. Was sagt Paulus zu den Korinther? Die Leute werden hereinkommen auf ihr Angesicht fallen und sagen, der Herr ist hier. Das heißt, die Menschen werden dann erschüttert in ihrer Seele und sagen, das ist kein religiöses Geschwätz, hier ist der lebendige Gott gegenwärtig, hier geht der Sohn Gottes inmitten des Leuchters. Das bricht dann auf. Und ich sage es jetzt mal vorsichtig, die alten Brüder haben uns beibracht, wir haben am Anfang noch drüber gelacht, aber je länger ich mir das überlege, je weniger lache ich darüber. Ein alter Bruder hat immer zu uns Jungen gesagt, wisst ihr, wer im Feuer geboren ist, mag im Rauch nicht leben. Feuer ist doch was Schönes, wenn es warm ist, ist herrlich. Kennt ihr Rauch? Rauch ist ätzend. Wenn ein Feuer runterbrennt, Rauch ist ekelhaft, da geht dir in die Augen. Du stinkst dann, gell? Es ist einfach unmöglich. Aber Feuer ist was Herrliches. Und ich denke, wer einmal in diesem Wasserstrom des Heiligtums gelebt hat und einmal die Tür nach Osten als das Zentrum seines Lebens erlebt hat, der kann mit weniger nicht zufrieden sein. Ich lese uns Offenbarung 2, 1. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das muss der Normalzustand sein. Der Herr ist hier. So. Was passiert jetzt, wenn ich das sehe, den Maßstab? Wisst ihr, was Hesekiel 43 sagt? Der wahre Gläubige schämt sich denn. Sagt, nö, ich habe hier Mangel. Er geht dann zum Hohepriester, der Mitleid hat mit den Schwachheiten, und lädt die Schwachheiten beim Herr Jesus ab und sagt, Herr, erbarme dich. Ich bin jetzt ab heute bereit, diese erste 1000 Elle zu gehen, mit dem Ziel bis zu der letzten Elle, dass ich in diesem Wasser wieder schwimme. Ich will wieder das Brandopfer, Schuldopfer, Sündopfer in diesem Tempel für mich völlig erschließen. Ich will deine 8 Stufen der Neuschöpfung hinaufgehen, bis hinein ins innerste Heiligtum, dass ich eine Säule in diesem Tempel werde und ich will in diesem Wasserstrom leben. Ich will nicht mehr im Rauch leben, sondern im Feuer. Ich will hier sein, wo die Bibel sagt, der Herr ist hier. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Bibel sagt, der Tempel des Heiligen Geistes ist dein Herz. Dass in deinem Herzen zuerst einmal nicht mehr das Hobby aufblitzt, wenn du aufwachst, sondern das Erste, was aufblitzt morgens, wenn du deine Augen aufmachst, das Bewusstsein, der Herr ist hier bei mir. Und wenn das jeder in die Gemeinde reinträgt mit diesem Bewusstsein, dann passiert plötzlich etwas. Plötzlich ist es strahlend gegenwärtig, der Herr ist hier. Das ist der große Wunsch, den ich hege. Von dem gibt es auch keinen Urlaub, wisst ihr? Da gibt es keine Vakanz, das ist der Normalzustand. Ob Arbeit, Urlaub oder sonst was, das ist der Normalzustand. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte einfach danken, dass du inmitten des Leuchters wandelst, aber auch, dass du Wohnung gemacht hast in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich habe einfach die Bitte, dass das, was wir hier gesehen haben, in dieser überaus bildhaften Sprache, dass wir nicht mehr unsere 6 Stufen hochgehen, die menschlich sind, sondern diese 8, die du uns vorgibst. Dass deine Erneuerung bei uns so zum Ziele kommt, dass wir die erste 1000 Elle gehen, die zweite, die dritte und die vierte, bis wir vollständig von diesem Wasserstrom des Lebens, von der Fülle des Heiligen Geistes umschlossen sind. Und bis wir am Schluss, genauso wie diese ganze Bibeltexte, immer nur ein Thema haben, egal wo man beginnt, der Wählerecke dieses Tempels, das immer wieder heißt, das Tor nach Osten. Du, die Tür zu der Gemeinde, du, der Herr allein, du, der Auferstandene. Gib uns einfach Gnade, du weißt, wo jeder steht. Und erbarme dich unser, der du Mitleid mit unseren Schwachheiten hast. Und ich danke dir dafür. Amen.